Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Corporate Entrepreneurs Podcast. Diesmal wieder mit zwei Gästen und einem super spannenden Unternehmen aus dem Smart Safety Bereich. Das Unternehmen heißt HIMA. Meine beiden Gäste sind Head of Himalaya. Das ist in der Organisationsstruktur von HIMA eine verbundene Einheit, die sich mit dem Thema Innovation beschäftigt. Und ich freue mich sehr, dass ihr beide heute da seid, lieber Leo und lieber Knut. Vielen Dank für eure Zeit und dass ihr euch bereit erklärt habt, mit mir ein bisschen zu quatschen. Steigen wir doch einfach mal ein und stellt euch gerne einfach beide mal selbst vor.
Ja, dann starte ich einfach mal. Mein Name ist Knut Haberkant. Ich bin von Geburt, sage ich fast, nein, schon sehr lange. Ich bin Ingenieur von Haus aus, habe in der HIMA als Ingenieur gearbeitet, in der Softwareentwicklung, kenne die HIMA seit vielen, vielen Jahren, kenne die Strukturen in der HIMA gut, kenne die Produkte in der HIMA sehr gut, weil ich da an denen mitgewirkt habe und bin also sehr verwachsen mit dem HIMA-Umfeld und der funktionalen Sicherheit. Und bildet deshalb auch hier bei uns im Lab den technologischen Teil mit ab bin auch einer der Mitgründer von dem Himalaya, von unserem Innovation Lab. Und ja, und jetzt sind wir seit 3 Jahren unterwegs und ich kümmere mich neben den technischen Dingen auch eben um die viele organisatorische Sachen, um unser Personal und viele Budgetthemen.
Ich steige dann mal ein. Mein Name ist Leontin Grafmüller. Leo reicht aber voll und ganz. Ich bin ein bisschen länger als 3 Jahre in der HIMA. Ich kam sozusagen zur Gründung des Labs dazu, also als die Fläche dann sozusagen schon stand und wir dann Himalaya offiziell auch gelauncht haben, dann kam ich dazu. Die Jahre davor, also es sind jetzt knapp 10 Jahre insgesamt, bin ich im deutschen Mittelstand tätig, habe da einen Fokus auf kleinere, mittelgroße Unternehmen, die klassischen Hidden Champions, die Weltmarktführer, die Deutschland so berühmt machen. Dabei habe ich sehr viele Unternehmen durch Geschäftsmodell Innovation begleitet. 4 davon auch von Konzeption bis komplett Umsetzung, was dann manchmal auch über 3-jährige Prozesse ging, bei der wir dann wirklich auch die organisationale Struktur und sowas umgedreht haben. Ich habe dann irgendwann eine kleine Innovationsberatung gegründet. Ich wollte aber irgendwann unbedingt aus der Beraterecke irgendwie raus. Und dann kam die HIMA tatsächlich gerade recht. Die HIMA hat mich damals schon tatsächlich total überzeugt, weil man es mit dem Thema Innovation sehr ernst meint. Das heißt, wir haben hier eine wirklich wahnsinnig schöne, auch ein bisschen fancy Fläche, wie man das kennt aus diesen Innovation Labs. Aber es geht wirklich sehr stark auch in Richtung Transformation ausgestalten. Davon haben wir bei uns wirklich doppelt und dreifach genug zu tun. Da kommen wir sicher gleich noch drauf zu sprechen. Von Haus aus bin ich BWLer und so passt die Doppelspitze mit Knut auch wahnsinnig gut zusammen, weil wir kennen ja alle, der BWLer läuft gerne mal irgendwie mit einer Idee voraus und der Technologe daneben sagt dann, na ja, vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Stelle doch noch mal ein bisschen stärker rein. Und so ergänzen wir uns tatsächlich ziemlich gut. Und nach 3 Jahren können wir da auch wirklich sehr glücklich zurückblicken, ehrlich gesagt.
Cool. Vielen Dank für die kurzen Intros von euch. Wir haben uns ja heute 3 Themen vorgenommen. Und da hast du eigentlich auch schon die perfekte Überleitung gemacht, weil Thema 1 ist definitiv, wie ist das Lab entstanden? Was tut ihr? Welche Phasen gab es auch auf dem Weg dahin, wo ihr seid? Und ich glaube, ganz wichtig nochmal zu erwähnen und rauszustellen ist, die HIMA ist ja an sich ein klassisches mittelständisches Unternehmen, wenn ich mich richtig informiert habe. Ich glaube, gegründet 1907 oder 8, 900 Mitarbeitende ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und da fragt man sich natürlich, du hast es schon gesagt, Leo, Innovation stehen bei euch schon immer hoch im Kurs. Aber wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch jetzt wirklich mit einer spezifischen Einheit hauptsächlich mit dem Thema beschäftigt, dem eine fancy Fläche gegeben habt, wie du so schön gesagt hast. Genau, und was ist eigentlich auch euer Ziel damit? Könnt ihr mal so ein bisschen Einblick in den Prozess geben, wie es von HIMA an sich und HIMA-Geschäftsmodell zum Himalaya gekommen ist?
Also ich glaube tatsächlich, innovativ waren wir schon in irgendeiner Weise immer, sonst wäre die Firma wahrscheinlich nicht heute, wo sie da war. Aber die Innovation hat sich auf sehr viel Technologie beschränkt. Also wir sind eine echte Technologiefirma, wo ein Haufen super schlauer Leute sitzen, die irrsinnig tolle Produkte entwickeln. Und genau das war einerseits das Gute, aber andererseits auch so ein bisschen das Problem. Und als wir damals gestartet sind und haben versucht, Innovation auf auf eine andere Ebene zu heben, zu sagen, lass uns mehr auf den Kunden gucken, lass uns mehr auf ein Geschäftsmodell gucken, dann haben wir halt festgestellt, ist gar nicht so einfach, weil das, was die HEMA tut, sind halt Produkte verkaufen. Und die haben sich zwar auf dem Weg zum Lösungsanbieter gemacht, aber da hat im Prinzip so der Raum gefehlt, wo man sich mit diesen Dingen beschäftigen kann. Und ich glaube, es waren viele Köpfe, die damals ähnlich gedacht haben und die ähnlich gesagt haben, wir wollen gerne das Ganze auf ein neues Level heben. Und die sind alle zusammengekommen und wir haben überlegt, was können wir machen, und hatten natürlich einen super starken Background und Unterstützung von unserem Gesellschafter, der gesagt hat, er möchte da gerne investieren, er möchte das gerne noch weiter vorantreiben, möchte gerne noch da das Ganze eine Stufe hochheben. Und der hatte damals tatsächlich mit einer Reise in Silicon Valley gestartet und kam wieder und hat gesagt, naja, sowas könnte ich mir vorstellen, das könnte uns auch helfen. Und so ist so ein bisschen dieser Gedanke entstanden. Und dann haben wir losgelegt und haben tatsächlich versucht, ein Konzept zu entwerfen, wie wir starten können mit so einem Innovationslab. Haben aber festgestellt, dass wir schon daran eine riesen Herausforderung haben, weil es halt alles Ingenieure sind, also alles so Techniker sind, die sich damit beschäftigen. Und dann haben wir uns immer auf die Suche gemacht nach jemandem, der eben genau diesen nicht technischen Blick, sondern eher diesen innovationsbetriebswirtschaftlichen Blick hat. Und so sind wir dann zum Leo gekommen, und der kann das sicherlich noch mal aus einem anderen Blickwinkel den Start da mitbeleuchten, weil er hat dann gesagt, naja, wir müssen schon ein bisschen was anders machen. Ganz so gut wird es so nicht funktionieren, und hat nochmal das ganz neue Richtung dem Ganzen gegeben.
Genau, den Ball nehme ich gerne einfach direkt auf. Und Yannick, eine Sache noch. Wir sind mittlerweile über 1000 Mitarbeitende. Und nicht, weil du dir das in dem Briefing vorher schlecht gemerkt hattest, sondern weil wir tatsächlich vor 2 Stunden erst bekannt gegeben haben, dass wir eine Firma übernommen haben. Also genau, also wir konnten dir das in der Anmoderung, in dem Briefing noch nicht sagen. Genau, aber wir sind jetzt deutlich über 1000 Mitarbeitende, was natürlich auch in unserem Wachstumskurs nochmal ein wirklich großer Meilenstein ist. So, also wir schreiben jetzt sozusagen heute vor 3 Jahren. Wo waren wir da? Ich habe da gerade angefangen, in der HEMA zu arbeiten, beziehungsweise im Himalaya. Wir starteten zu dem Zeitpunkt, und als ich kam, gab es eigentlich nur eine Festlegung, und das war ein Fokus auf Geschäftsmodelle. Und Näheres gab es damals aber eigentlich noch nicht. Aber dieser eine Fokus, der stand schon mal fest, und der war aus meiner Sicht auch wirklich sozusagen gut verschrieben, weil die Diagnose stimmte, nämlich, dass das Thema Geschäftsmodelle davor in der HEMA weniger stark beleuchtet war. Ne? Also ist, glaube ich, so der ganz große Klassiker in sehr technologiegetriebenen Unternehmen, dass man eher auf die nächsten Produktgenerationen schaut, weniger aufs Geschäftsmodell, vor allem wenn man Richtung radikalere Themen und sowas schaut. Das ist was viele Mittelstandsfirmen sozusagen nicht so sehr geübt haben, sage ich mal vorsichtig. So, also das stand auf jeden Fall, und dann war das echt rückblickend eine wahnsinnig aufreibende, aber auch eine super spannende Zeit, weil Knut und ich, wir wollten unbedingt eben natürlich auch in der HEMA rausgehen und sagen, was Himalaya ist und was Himalaya tut, was es für Innovationsformate gibt und so weiter. Und es war uns beiden auch super schnell klar am Anfang, dass wir das Lab so partizipativ wie möglich ausgestalten wollen. Ne? Das heißt, wir wollten nicht irgendwie eine Insel irgendwo bauen, wo einfach ein kleines Team an wahnsinnig verrückten Moonshots arbeitet, sondern uns war ganz klar, mit der HEMA, wie sie aufgestellt ist, müssen wir einen sehr partizipativen Ansatz fahren. Nicht nur, weil es natürlich einfach viel freundlicher ist für alle Mitarbeitende und die ganze Firma, sondern weil wir das zum einen natürlich auch brauchen, um unseren Unfair Advantage zu spielen und unseren Vorteil. Und dieser Vorteil ist, wir sind sehr stark in der Prozessindustrie und dort auch noch im Hochsicherheitsbereich. Das heißt, den großen Chemie-, Öl- und Gasfirmen dieser Welt, denen stellen wir Sicherheitssysteme an die Seite. Und es ist natürlich ein wahnsinnig starker USP auch für uns, mit diesen Accounts zu spielen und da quasi die Leute, sage ich jetzt mal lapidar, ans Telefon zu kriegen und denen neue Ideen vorstellen zu können. Diesen USP oder Unfair Advantage kann ich natürlich nur spielen, wenn ich das Mutterschiff ziemlich stark mit an Bord habe und eben die Sales-Leute etc. da mitnehmen. Das hat auch wahnsinnig gut gepasst. In der Firma war nämlich wirklich ein sehr hoher Grad an Offenheit für das Neue, sage ich mal. Und so komme ich dann auch gleich zur ersten Phase. Das heißt, in der ersten Phase, die ging 6 Monate, haben wir ganz aktiv einfach nur erklärt, was wir tun, und haben sehr viel auch daran gearbeitet, diese Frage nach dem Warum zu beantworten. Weil, ist ja auch der Klassiker, Und das war natürlich auch völlig legitim. Es gab da ein paar Kollegen, die haben sich hingestellt und haben gesagt, naja, warum brauche ich das eigentlich? Ich verkaufe doch quasi das beste Sicherheitssystem der Welt. Das tue ich auch total erfolgreich. Warum muss ich denn daran was ändern? Und dann haben wir eine ganze Weile gebraucht, um halt auch zu erklären, dass an diesem Kerngeschäft, das existiert, da wollen wir erstmal gar nichts ändern, ne? Sondern wir wollen quasi heute die Transformation, die wir am Horizont oder heute schon sehen, die wollen wir proaktiv ausgestalten. Und diese Transformation ist nicht nur diese große digitale Geschichte, digitale Transformation, von der wir alle sprechen, sondern, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir sprechen über die Prozessindustrie. Wir alle wissen, Covestro, BASF, Lanxess etc., und natürlich die großen anderen im Öl- und Gasgeschäft, die werden ja, also viele davon stellen ihr Geschäft wirklich grundsätzlich um. Und das ist quasi die größte Transformation oder Herausforderung, die sich diese großen Accounts von uns eben vorstellen können. Und wir wollen da aktiv mitspielen und es mit denen zusammen eben ausgestalten. Und das haben wir natürlich einfach dann durch verschiedene Analysen auch unserer Firma sozusagen beigebracht und weg von diesem, meiner Meinung nach, Komma, könnte es so laufen, sondern einfach sagen, na ja, ich habe hier jetzt die Jahresberichte angeschaut und wir können einfach ganz klar zeigen, der Invest in zum Beispiel erneuerbare Energien, der geht jetzt schon drastisch hoch, ne? Das konnte man zu dem Zeitpunkt auch schon wirklich sehr gut zeigen über die vorangegangenen Jahre. Und wir erinnern uns, wir waren da noch ein ganzes Stück weg von dem Ukraine-Krieg, ne? Wo sich das dann nochmal wahnsinnig verschärft hat. So, das war die erste Phase und keine Überraschung, in der ersten Phase haben wir natürlich jetzt nicht mords die Projekte gleich erfolgreich zum Gipfel führen können. Ne? Ich meine, in 6 Monaten, da war das Team wirklich noch sehr klein, da war das nicht möglich. Das, aber wir haben schon die ersten Projekte angebahnt, wir haben Ideenkampagnen gemacht, haben sehr viel erklärt auch, was für Ideen wir suchen, was eine gute Idee für uns eben ausmacht. Und haben dann auch die ersten Kollegen bei uns in die Projekte einbezogen. Und in der nächsten Phase haben wir dann einfach gesagt, wir werden jetzt drastisch die Projektanzahl erhöhen, dass wir pro Jahr, Zielgröße war circa 20 Innovationssprints schaffen. Innovationssprint, 5- bis 8-wöchige Projekte, eine Woche davon Vollzeit, der Rest dann Teilzeit mit Kollegen und ist auf jeden Fall ein vernünftiger Rahmen, um danach sagen zu können, ist das was für uns, gehen wir weiter, wenn ja, wie viel Ressourcen brauchen wir und so weiter.
Bevor wir so ganz tief schon in die nächste Phase eintauchen, ich hätte noch ein, zwei Punkte oder Fragen. Also ich glaube, einen wichtigen Aspekt hast du schon super herausgehoben oder einen riesigen Vorteil gerade bei mittelständischen Unternehmen, dass die Beziehung zu der Zielgruppe ja schon eigentlich ganz, ganz lange da ist, zu den Kunden, und die Beziehung in der Regel auch sehr gut ist und man sehr tief in der Wertschöpfung drin ist. Und das gibt ja essentielle Vorteile, die ihr, glaube ich, auch erkannt und umgesetzt habt. Jetzt habe ich aber am Anfang auch rausgehört, auch von dir, Knut, vor allem, dass wie bei auch ganz vielen Unternehmen, die ja meistens dann irgendwie sehr technisch oder sehr produktorientiert geprägt sind, ihr dann eher technische Menschen, technisch denkende Menschen, Ingenieure da hattet. Und dann hast du, Leo, gesagt, dass die Kommunikation eigentlich der wichtigste Part oder der dominierende Part in der ersten Phase war. Damit auch alle da draußen was mitnehmen können, könnt ihr vielleicht nochmal darauf eingehen, wie ihr bei der Kommunikation vorgegangen seid und vielleicht auch 1, 2, 3 konkrete Mechanismen nennen, die ihr genutzt habt, um eben ja, das zu erklären, was ihr in Zukunft vorhabt.
Also ich wollte noch mal kurz ergänzen, also ich leite gleich über genau zu deiner Frage. Tatsächlich in dieser ersten Phase, es war essentiell wichtig, dass wir das Unternehmen mitnehmen, und es war klar, es waren ganz viele Ideen im Unternehmen, die sich über Jahre aufgestaut haben, die wir auch erstmal abgeholt haben und gesagt haben, lasst uns auch gerne mal eure Ideen, die schon so lange da sind, jetzt endlich angehen. Und das war so ein bisschen die Entscheidung auch, lasst uns starten mit HIMA-nahen Themen, wo wir wirklich sagen, das sind die Unternehmen, die eigentlich auch in der HIMA zu Hause waren, vielleicht auch dahin gehört hätten, aber das sind die Dinge, die heute da waren, wo die Kollegen sich heute mit beschäftigen, wo die Leute sagen, Mensch, wir brauchen nicht mehr ein fancy neues Zeug erstmal machen, sondern wir haben ganz viele gute Ideen, auch wenn sie in unserem Kerngeschäft sind. Und die haben wir natürlich dann auch erstmal adressiert, natürlich auch mit dem Hinblick, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen Dinge schnell zum Erfolg bringen und wollen nicht gleich mit dem Moonshot starten, sondern erstmal die Dinge, die heute auf der Straße liegen, die nah an unserem Kerngeschäft sind, wo auch der Zugang da ist, wo wir die Leute haben, die Techniker haben, die Ideengeber haben, die mit drin sitzen, und das haben wir dann da mit adressiert. Und zu deiner Frage, was wir getan haben, also was sehr typisch ist, wie wir gestartet sind, sind diese Ideenkampagnen, die der Leo schon erwähnt hatte, wo wir tatsächlich gesagt haben, wir wollen Ideen aus der HiMa holen, aber nicht ganz wild einfach fragen, gebt uns irgendwelche Ideen, sondern wir haben die versucht, so ein bisschen zu kanalisieren und haben gesagt, lass uns ein Thema finden, wo wir sagen, mit diesem Thema starten wir und setzen den Rahmen dafür, dass in den Rahmen dieses Themas oder dieses Ideenrahmens Ideen gesammelt werden. Und das haben wir dann begleitet mit einem einwöchigen Webinar morgens, wo wir Kunden gefragt haben, Experten dazu geholt haben, die Keynotes gehalten haben, aus dem Unternehmen Vice President R&D gefragt haben, hier mach mal Keynote von 10 Minuten und versucht zu erklären, warum ist dieses Thema so wichtig für die HiMa aktuell, und haben so versucht, diese Ideen zu stimulieren, um dann, also die Leute zu stimulieren, dass sie diese Ideen, ihre Ideen da rausbringen können, und haben die dann aufgenommen. Und das haben wir dann auch in so einer Plattform organisiert, dass da diskutiert werden konnte, dass die Kollegen sich untereinander die Ideen anreichern konnten und diskutieren konnten. Und letztendlich haben wir dann einen Gewinner gekürt, oder meistens waren es mehrere Gewinner am Anfang, die wir dann zu uns ins Lab geholt haben und haben gesagt, mit denen helfen wir, diese Ideen erstmal so weit zuvor zu bereiten, dass sie eine valide Idee darstellen. Ja, dass wir also sagen, es ist nicht nur so ein Blitzgedanke, der irgendwie so waschig dahergekommen ist, sondern dass es wirklich eine solide, fundierte, valide Idee ist, mit der wir arbeiten können, um die dann zu inkubieren.
Okay, also auch das gut verstanden. Ihr habt also wirklich auch geschaut, wie schafft ihr es, die Ideen, die in vielfältiger Weise über Jahre lang entstanden sind, auch wirklich zu bewerten, zu priorisieren und dann auch in den Kontext eurer Unternehmung oder der Idee zu stellen oder der den Richtung, in die jemand gehen muss. Jetzt, Leo, hast du schon angesprochen, jetzt kommt diese zweite Phase, zu der wir noch gar nicht so viel gesagt haben, in der es jetzt für euch darum ging, die Projekte oder die Ideen, die ihr gesammelt habt, zu realisieren oder den Raum dafür zu schaffen, wo eure Mitarbeiter oder eure Teammitglieder das realisieren können. Gebt gerne einfach mal einen Einblick, wie das funktioniert hat.
Genau, also wir haben verschiedene Ideenkampagnen dann gemacht. Die Ideenkampagnen hatten immer so eine halb offene Frage, sage ich mal. Das heißt, nur ein paar Fragen zu nennen, so ein paar Beispiele war, how can we enable business based on AI? Oder how can we help our customers become more sustainable? Also schon so ein großes Thema vorgegeben. Die Ideenvielfalt war aber durchaus da. Und wir haben die Ideen dann, wie Knut es gerade schön beschrieben hat, immer noch ein bisschen verfeinert, und dann haben wir den Innovationssprint bei uns im Lab dann eben gestartet. Da haben wir auch am Design dieser Innovationssprints über die Zeit ziemlich viel verändert. Am Anfang habe ich mich nämlich hingestellt und habe einfach gesagt, das beste Ergebnis aus so einem Sprint kriege ich, wenn ich die Leute 4 bis 6 Wochen Vollzeit bei mir im Lab habe. Ne? An dieser Behauptung würde ich auch quasi festhalten, aber die hat dann natürlich ziemlich hart auf die Realität getroffen, und dann haben wir eben dem ganz klassischen Problem ins Auge geschaut, weil wir wollen ja quasi die Ideengeber selber für unsere Projekte gewinnen, und die Leute, die sehr motiviert Ideen geben, sind in der Regel auch die, die generell einfach gut sind. Ne? Und jetzt ist es natürlich so, dass wir dann zu den Vorgesetzten gegangen sind von den Ideengebern und gesagt haben, naja, eigentlich brauchen wir deinen besten Mann, deine beste Frau, die brauchen wir jetzt mal für 4 bis 6 Wochen, und die machen dann halt keine Projekte in der Zeit. Und das hat natürlich nicht so gut funktioniert, ist ja klar. Also am Anfang haben wir dann schon ein paar so Projekte gemacht, haben auch gezeigt, wir kriegen wirklich richtig was auf die Straße in diesen 6 Wochen. Aber es war klar, wenn wir die Projektanzahl drastisch erhöhen wollen, dann müssen wir an der Stelle einfach nochmal ran. Und wie wir es jetzt eben heute machen, ist, wir machen eine Woche Vollzeit bei uns im Lab. Da machen wir dann wie so ein, super, super Sprint in Anführungszeichen. Wir draften da die Lösung, wir führen in der Regel die ersten Kundeninterviews, wir setzen so eine Projektroadmap und sowas alles auf. Und danach sind die Leute wirklich total on track und können dann auch ziemlich eigenständig weiterarbeiten. Es läuft dann einfach part-time weiter, und wir führen meistens Interviews und arbeiten am Mockup weiter und eben an den möglichen nächsten Schritten, die wir dann immer auch der Geschäftsführung vorstellen, beziehungsweise unserem Innovation Board, das wir Sherpa-Panel genannt haben. Und dort wird dann eben entschieden, ob es weitergeht oder nicht. Wir kommen dann mit einem doch, also wirklich immer guten Ergebnis raus. Wir hatten es jetzt echt in keinem Projekt, dass wir gesagt hätten, oh, also mit dem Ergebnis, wir kommen echt irgendwie gar nicht voran oder so. Wenn wir Ideen wirklich aussortiert haben, ist das eigentlich in der Regel schon vor dem Innovationssprint passiert, weil wir da natürlich in der Vorqualifizierung der Idee immer auch schon mal so ein bisschen den Haken auswerfen und gucken, resoniert das Thema überhaupt oder gar nicht. Also das machen wir schon auch und sortieren da auch ziemlich fleißig aus. So, jetzt komme ich dann zur zweiten Phase, wo wir vor allem die Projektanzahl eben hochgefahren haben. Und das hat dann auch ganz gut gepasst. Wir haben dann noch weitere Ideation-Formate, sage ich jetzt mal, eingeführt. Also es gab nicht nur die Ideenkampagnen, die wir gemacht haben, sondern wir haben auch einen sozusagen Hackathon, der heißt Level X Camp bei uns. Da nominieren weltweit die Führungskräfte ihre besten 2 bis 3 Leute und die kommen dann für eine ganze Woche ins Himalaya. Wir haben dann 30 Leute in der Regel hier rumtouren und die arbeiten dann hier in 5 bis 6 Teams und die Themen, die sie bearbeiten, haben sie selber definiert. Das heißt, wir machen davor auch so eine Sammlung, dann voten wir. Jeder darf in dem Team arbeiten, in dem er arbeiten will. Und so haben wir dann quasi verschiedene Mechanismen einfach aufgesetzt, weil, jetzt haben wir es ja schon gesagt, Ideenkampagne heißt immer, ich sitze an meinem Schreibtisch und heb selber die Hand, ne? Und kann mich selber quasi melden. Bei dem Level X Camp ist es so, man wird einfach von der Führungskraft nominiert und kommt dann her. Uns gibt natürlich immer auch noch so das Thema Rechtsüberholen, sage ich jetzt mal blöd, weil jeder ist natürlich in der HIMA auch angehalten, sich einfach bei uns mit einer guten Idee oder mit einem schönen Projekt zu melden. Und dann machen wir das schon auch. Also das ist auch schon oft vorgekommen, dass sich auch mal so aus einem Workshop in der HIMA einfach was ergeben hat und wir dann gesagt haben, ey, das ist auf jeden Fall Geschäftsmodell lastig. Das nehmen wir gerne auf und machen es dann bei uns. So, ja, in der zweiten Phase, jetzt nochmal zusammenfassend, haben wir dann die Projektanzahl einfach erhöht. Ich habe die Nummer jetzt nicht parat im Kopf, aber in der zweiten Phase, die ging dann auch länger, 1,5 Jahre, hatten wir auf jeden Fall über 20 Innovationssprints. Ich glaube 23, wenn ich mich nicht täusche.
Ja. Danke für die ausführliche Erklärung. Mir sind dann noch so 1, 2 Fragen im Kopf gekommen. Und zwar eine Sache, die du auch angesprochen hattest, ist ja immer das Thema knappe Ressourcen. Also ich spreche ja auch mit vielen Unternehmen, die noch nicht so weit sind. Und auch gerade bei Unternehmen in der Größenordnung, gerade im Mittelstand, ist es ja häufig nicht so, dass irgendwo Ressourcenüberschüsse bestehen, sondern die immer recht relativ lean gestrickt sind und um die Produkte und auch meistens wenig Verwaltung da ist. Und dann kommt immer genau diese Angst, ja, für neue, ich sage mal, neue Ideen, neue Geschäftsmodelle, neue Produkte oder einfach Initiativen, muss dann ja auch die Kapazität der Mitarbeitenden her. Und ich glaube, das ist immer, also für mich so eine der größten, ich nenne es mal Scheinargumente, um so etwas nicht zu tun. Wie seid ihr damit umgegangen? Also erstens kam das bei euch, wie seid ihr damit umgegangen und wie habt ihr es jetzt auch geschafft, dass das eben tatsächlich überhaupt nicht zur wirklichen Belastung für das Kerngeschäft wird und für die Kernprodukte?
Also ich glaube, wenn man sagt, es hat keinerlei Belastung für irgendwas, dann ist es tatsächlich so, dass Ressourcen rumsitzen, nichts zu tun haben. Das passiert natürlich nicht. Insofern hast du vollkommen recht, es ist immer ein Kampf um die Themen, die von den Ressourcen bearbeitet werden. Und ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte, die wir da, die uns einerseits geholfen haben und mit denen wir natürlich auch die Herausforderungen, die wir haben, diese Dinge da zu balancieren. Und es gibt da auch nicht die eine Antwort und auch nicht der goldenen Weg, den man sagt, der ist es auf jeden Fall, sondern es ist ein ständiges Aushandeln, was auch zu dem gehört, was wir hier in unserem Daily Job haben. Ne? Also wir müssen gucken, wie kriegen wir die Ressourcen, welche Ressourcen kriegen wir, und du kannst dir klar denken, das sind immer die Ressourcen, die halt wirklich was reißen können, auch im Unternehmen. Das sind die, die auch noch on top was tun. Und ich glaube, wir sind alle der Meinung, die da was reisen wollen, die auch sagen, sie sind bereit, auch mal noch eine Schippe draufzulegen, die tun das dann auch. Und das sind auch die extra Meile gehen, die einen extra Schritt machen und auch extra Zeit investieren. In einem begrenzten Rahmen natürlich. Ne? Und für die Leute ist es eine mega Sache, Sichtbarkeit zu erlangen, auch im Unternehmen, also weil die sich wirklich mal aus ihrer Komfortzone rausbewegen und man sieht, die tun was, das sind die auf dieses Unternehmen auch bauen kann, um die wirklich in Zukunft sich zu verändern und ihr Geschäft zu erweitern, mehr Business zu machen und so weiter. Und insofern ist es, sind es genau die Punkte, die wir adressieren. Wir versuchen einerseits, die richtigen Leute zu identifizieren. Wir versuchen, einen Weg zu finden, also nicht diese 6 Wochen Vollzeit, wie Leo am Anfang gesagt hat. Das hat halt einfach nicht funktioniert. Das hat er ja vollkommen recht, sondern es sind die Dinge, die wir aushandeln müssen. Wie funktioniert es? Welchen Arbeitsmodus finden wir? Wie können wir hingehen? Können die trotzdem ihre Arbeit mitmachen? Und auch da haben wir mittlerweile alles hier gehabt, von Leuten, die Teilzeit hier sind und trotzdem für die HIMA was ihre Arbeit gemacht haben, die stundenweise was gemacht haben, die ihre Arbeitszeiten sehr flexibel dann geschoben haben, wo wir Unterstützung und Möglichkeiten gesucht haben, ob wir auch die Organisation irgendwo entlasten können an Stellen. Dafür kommt eine Ressource aus der Organisation hierher und kann diesen Innovationssprint machen. Und da sind wir sehr kreativ an vielen Stellen und suchen wirklich passend für die richtige Organisationseinheit, für die richtigen Menschen, für die richtige Linie Lösungen, damit es eben machbar wird. Und man muss sagen, die bei uns hier waren, da haben, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, weiß nicht, ob der Leo die noch kennt, aber es sind etliche, die hier waren, die haben danach auch einen ganzen Karrieresprung in der HIMA gemacht, weil die eben gesagt haben, sie können dann dort auch andere Rollen mit übernehmen, haben auch Dinge gelernt hier, die sie vielleicht vorher so nicht gekonnt haben oder die nicht bewusst war, und haben die mit ins Unternehmen gekommen und haben dann dort nochmal einen deutlichen Mehrwert schaffen können zu ihrer doch super Arbeit, die sie davor schon gemacht haben.
Und jetzt aus dem Level X Camp sind 50% der Teilnehmenden danach befördert worden.
Was eine krasse Zahl. Also allein damit schafft man ja auch schon die intrinsische und auch extrinsische Motivation, die vielleicht auch dann dadurch hervorgerufen wird, dass dass die Führungskraft sagt, ey, mach da mal mit, du bist richtig gut geeignet dafür, super cool. Und dann die Leute auch zu befähigen, weitere Schritte in der HIMA zu machen. Ich glaube, da sprechen die Zahlen bei euch für sich. Du hattest auch noch gesagt, Leo, dass ihr es sehr schnell schafft, und zwar in der Regel innerhalb von einer Woche, Mockups zu bauen oder erstes Prototyping zu betreiben und auch mit den potenziellen Kunden zu sprechen. Wie schafft ihr das? Was sind da die wichtigsten
Schritte? Das ist eine gute Frage. Es gibt keine allgemeingültige Antwort. Es gibt natürlich Themen, die erlauben es, dass man einfach in PowerPoint oder in Canva oder wo auch immer was baut, den Kunden zeigt und der Kunde einfach schon sagen kann, ach, so habe ich es mir in etwa vorgestellt. Andere Sachen gibt's, da klappt es natürlich nicht. Also ganz, ganz klar. Was wir auf jeden Fall immer probieren, und da bin und bleibe ich auch dogmatisch, dass wir immer den Kunden so früh wie möglich an Bord nehmen und interviewen oder schon bevor wir überhaupt in so einen Innovationssprint gehen, halt das Kundenproblem sozusagen validiert haben. Also damit geht's auf jeden Fall immer voran. Und das ist auch das Wichtigste für die Woche und die Vermittlung dessen. Weil es ist auch ganz natürlich, dass viele sich natürlich gerne hinsetzen und sagen, ey, ich will jetzt erstmal die Lösung dazu irgendwie sketchen. Vielleicht einfach, weil man es kann, vielleicht, weil man Lust drauf hat, vielleicht, weil man gerne spielt und baut, wie mit Lego, das gibt's ja auch. Und was wir in der Woche, wie gesagt, immer vermitteln, ist der Fokus auf das Kundenbedürfnis und immer wieder immer den Kunden früh einbeziehen, ihm alles Mögliche auch zeigen, auch wenn was total halbgar ist oder wenn es eine Lösungsbeschreibung ist oder irgendwie eine Funktionsweise in PowerPoint gemalt, immer ran an den Kunde und zeigen und eben das Feedback dann so schnell wie möglich einarbeiten. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
Vielleicht noch ein kleiner Hands-on-Tipp aus unserer Erfahrung. Es ist tatsächlich, wir beschäftigen uns immer auch viel mit den Leuten, die hier sind, und machen gerade in diesen ersten Tagen, an denen das Projektteam da ist, auch so einen kleinen Deep Dive in die Persönlichkeit und in das, was Menschen können. Und wir haben schon so oft festgestellt, das sind auch Fähigkeiten, weil sich einer hobbymäßig damit beschäftigt oder weil er in der Vergangenheit was getan hat. Der eine hatte irgendwie hobbymäßig schon mal einen Webshop gemacht, irgendwie für irgendeinen Bekannten. Und der hat sich dann halt abends mal hingesetzt, hat sich noch ein Weinchen genommen und hat dann einfach mal einen Prototyp von einem Webshop zusammengebaut über Nacht. Und solche Dinge passieren dann. Das ist nicht geplant, aber das ist durch unser Bewusstsein, dass wir eben so ein Prototyping machen wollen und dass wir da durchaus auch funktionell so weit wie möglich kommen möchten. Aber wie Leo gesagt hat, auch oft mit einfachen Dingen zurechtkommen. Aber dass dieses Bewusstsein schaffen und die Skills von Leuten frühzeitig rauskitzeln und animieren, dass die das auch einsetzen, bringt uns halt oft gute Möglichkeiten, dass wir hier Dinge haben, die sonst nur teuer eingekauft werden können oder auf die man halt verzichten muss, weil sie nicht im normalen Arbeitsfokus so drin sind.
Ja, super Tipp. Also ich bin auch ganz starker Fan oder großer Fan davon, die Menschen auch stärkenzentriert zu betrachten und zu überlegen, was wollen sie denn eigentlich oder wo liegen die Fähigkeiten, die sie jetzt einbringen können. Und dann habt ihr, glaube ich, einen riesigen Vorteil, wenn ihr es auch schafft, durch die persönliche Auseinandersetzung mit den Personen, die mitzunehmen. Was mir jetzt auch noch häufig so begegnet, ist gerade auch von vielen gestandenen Unternehmen die Angst, dass sie vielleicht, wenn sie ganz, ganz frühe Lösungen, Prototypen oder auch vielleicht nur einen Excel-MVP an potenzielle Kunden herantragen, dass das hier irgendwie zu einem Verlust der Reputation führen könnte, dass man einfach generell Angst hat, noch über unfertige Sachen zu sprechen. Und ich meine, auch ihr seid da ein super Beispiel, weil ihr durchaus mit der HIMA in extrem sicherheitsrelevanten Bereichen aktiv seid und das wahrscheinlich ziemlich blöd wäre, wenn ihr eine halbfertige Lösung an eure Kunden verkauft, die dann möglicherweise ein Sicherheitsrisiko eingehen. Wie geht ihr damit um oder was ist auch das Feedback von den Leuten, mit denen ihr sprecht, kundenseitig?
Diese Medaille hat natürlich zwei Seiten. Man kann, also was du sagst, ist, man kann nicht einfach sagen, ich mache so und dann wird es nie wieder ein Problem. Das wird nicht gelingen. Man kann nur Verschiedenes bauen, um dagegen zu wirken. Dazu hilft uns schon mal das eigene Branding, das wir haben, weil wir sind formal einfach eine Abteilung der HIMA, die halt 20 Kilometer vom Mutterschiff entfernt sitzt. Wir sind aber keine eigene GmbH. Es ist trotzdem völlig klar erkennbar, ob das unsere Mailadresse ist oder Visitenkarte oder keine Ahnung, ich hoffe auch ein bisschen unser Auftreten und unser Wesen an manchen Stellen, dass wir einfach nicht das klassische HIMA-Kerngeschäft verkörpern und wir ja auch Stand heute, wir haben ja auch nichts zu verkaufen. Also wir, also zum einen, Punkt eins, ich habe es jetzt gesagt, das eigene Corporate Design, das wir sozusagen haben als Himalaya, das hängen wir auch an die große Glocke. Das heißt, sobald wir eine PowerPoint-Präsi irgendwo auflegen, sieht das völlig anders aus natürlich als in der HIMA und ist auch ein bisschen fancy mit diesem Bergsteigerbild etc. Dann sagen wir auch immer ganz klar, also wie man es halt in der Regel auch sowieso tun sollte, zu Beginn der Besprechung, was das Ziel, was will ich und wer bin ich? Und da sagen wir immer auch ganz klar, wir wollen früh Feedback einsammeln, wir sind im Ideenstadium. Ne? Also alles, was wir tun, ist in der Regel Ideenstadium. Jetzt wissen wir drei in dieser Runde, Ideenstadium hat an sich auch nochmal irgendwie 20 Stages irgendwie zwischendrin. Das brauche ich aber mit dem Kunden nicht aufzudröseln, der damit nicht sehr vertraut ist, wie man so eine Idee eben hochkriegt. Und dann gelingt es in der Regel schon. Es passiert trotzdem noch, dass wir immer mal auch Kunden haben, die uns dann so nach 30 Minuten aus einem 45-Minuten-Meeting signalisieren, jetzt sag mir mal, was willst du eigentlich verkaufen? Komm doch jetzt mal zur Sache. Das passiert immer noch. Das wird auch, glaube ich, das wird auch nie ganz weggehen. Und es ist auch ganz lustig, wenn man manchmal dann einfach sagt, du kannst mitmachen. Mach ruhig mit. Und zwar nicht im Sinne von, bezahl uns direkt was dafür, sondern engagier dich selber, lieber Kunde, liebe Kundin, dann können wir das zusammen pilotieren. Wir bauen es wirklich komplett entlang deiner Bedürfnisse. Und dass man dann nicht sofort wedelt mit Kaching, ist immer die andere Frage. Klar, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir, also es soll gar nicht so klingen, als würden wir was verschenken. Wir arbeiten natürlich mit den klassischen Mechanismen von wegen LOIs unterschreiben, indem man dann sinngemäß eben schreibt, wenn dieses Leistungsbündel erfüllt ist, dann will ich es kaufen. Und wir in unserer Industrie ist es tatsächlich so, wenn wir so ein LOI unterschrieben kriegen, dann ist das in den Augen des Kunden schon wie eine unterschriebene Bestellung, weil es geht quasi geht die Leiter hoch und runter, das Ding, bis es unterschrieben ist. Und auch wenn unten der Satz, der klassische Satz, nichts Rechtsverbindliches etc. steht, ist es trotzdem wie eine Bestellung oder zeigt für uns ganz klar Traktion, muss man sagen. Das hierzu. Aber wie gesagt, es gibt nicht diesen einen Mechanismus, um zu sagen, das löst das Problem. Man kann nur Verschiedenes an Pfeilen abschießen.
Das finde ich auch immer super faszinierend, dieses LOI-Thema in Deutschland. Manchmal heißt es einfach gar nichts in gewissen Branchen. Da ist es eine Serviette mit Unterschrift und in anderen Bereichen ist es dann schon wieder total viel. Aber naja, so ist es halt. Bleiben wir bei dem wunderschönen Bild mit dem Himalaya. Jetzt haben wir oder habt ihr die Expedition geplant, habt euch auf den Weg gemacht, habt vielleicht schon die Mittelstation erreicht, aber es geht ja auch noch weiter. Wie schafft ihr jetzt oder auch in der Zukunft die sogenannte dritte Phase oder auch den Weg zum Gipfel?
Ich glaube, einer der absoluten Kernfaktoren dafür ist, dass wir die Leute, die mit den Ideen kommen, dass wir die an die Hand nehmen und versuchen, möglichst anzureichern durch das, was sie brauchen, um auch irgendwann auf dem Weg zum Gipfel sich zu machen. Und das sind auch die, die wieder in die HIMA zurückgehen und dort dann in der Regel auch der Owner sind, die das vorantreiben können. Die kriegen also, wir sorgen dafür, dass diese Legitimation passiert, dass vielleicht auch eine Positionsveränderung für die Leute kommen, so dass sie die Möglichkeit haben, diese Ideen dann umzusetzen in der HiMa, und begleiten sie aber auf dem Weg dahin weiterhin mit dem, was wir halt mitgenommen haben, was unsere Fähigkeiten betrifft, damit sie eben damit sie auch irgendwann am Gipfel erlanzen können. Und das hat, insofern muss man sagen, haben wir schon etliche Projekte, die jetzt auch budgetiert sind, die in die Phase gegangen sind, wo es in die Implementierung geht und wo sogar unser allererster Ideengeber, der hier in der durch eine Kampagne aufgeschlagen ist, der ist mittlerweile Preisleiter und hat das Projekt in sein Portfolio mit aufgenommen und treibt es da weiter voran, um das eben auf den Markt zu bringen in den nächsten Jahren.
Wie schafft ihr es, damit umzugehen, dass ihr jetzt vermutlich auch an massiv mehr Ideen kommt? Also ihr hattet es gesagt, ihr habt mehr Formate auch zur Ideengenerierung eingeführt. Und jetzt steht ihr ja wahrscheinlich vor der Herausforderung, auch noch stärker priorisieren zu müssen als früher. Wie geht ihr damit um?
Ja, ist das klassische Problem, dass, glaube ich, jedes InnoLab in so einer Art Sinuskurve lebt. Immer die Phase, in der du merkst, oh, jetzt habe ich irgendwie viele Ideen, ich muss stärker in die Implementierung. Und wenn du dann 3-4 Projekte gerade in der Implementierung hast, merkst du, okay, die sind in ein paar Monaten vorbei und an der Ideenfront war ich jetzt nicht fleißig genug. Das ist natürlich das klassische Problem. Wir versuchen da immer auch dagegen zu arbeiten und da auch ziemlich agil und flexibel zu sein. Nur ich persönlich will dann oft nicht zu flexibel sein, weil es zu viel Unruhe reinbringt. Es muss immer auch Phasen geben, wo man 2-3 Monate einfach eher mal abarbeitet oder Sachen richtig voranbringt und nicht auf verschiedenen Hochzeiten tanzt. Das halte ich nach wie vor für sehr wichtig. Und was wir gerade auch jetzt zum ersten Mal haben, ist, dass tatsächlich alles sehr, also jetzt läuft alles stabil. Wir haben eine gute Anzahl an Projekten laufen, die ganzen Prozesse sind eingeschliffen. Das heißt, wenn wir eine neue Ideenkampagne starten wollen, dann kostet es ein Kollege, eine Kollegin halt irgendwie ein paar Stunden, aber nicht mehr 2 Wochen, wie es früher mal war. Und das hatte auch seinen guten Grund, warum das so lange gedauert hat. Das heißt, wir sind an vielen Stellen effizienter geworden. Und diese gewonnene Zeit, die wollen wir nicht einfach stupide in jetzt einfach mehr Projekte stecken, weil wir auch ganz klar merken, dass wir ein paar Themen, die relativ nah am Kerngeschäft lagen, die haben wir jetzt langsam abgefrühstückt. Also es gibt immer noch was zu tun, aber es ist einfach jetzt ein bisschen weniger geworden. Und wir wollen jetzt in diesem schönen, bekannten Three-Horizon-Model, wo wir ja unterscheiden zwischen Innovation im Kerngeschäft, wo Himalaya sowieso nichts zu tun hat, weil wir haben eine sehr gute funktionierende R&D-Abteilung. Dann haben wir diese Adjacent Area, also sozusagen naheliegender Bereich, oder angrenzender Bereich und halt diese transformative, disruptive Dimension. Und die wollen wir jetzt gerade tackeln. Das haben wir uns für dieses Jahr vorgenommen. Das machen wir jetzt auch. Und dann haben wir natürlich auch mal ein bisschen anderen Pull-Through, was die Themen angeht, die dann ein sozusagen Standalone-Business-Model betreffen. Weil die Themen, die wir heute in die Bahn geschickt haben, sind nah am Kerngeschäft. Und wenn was nah am Kerngeschäft ist, dann ist es auch naheliegend, dass ein Projekt dann direkt easy in die Linie zu überführen ist, weil man einfach sagt, okay, ich habe jetzt Thema XY gebaut, das passt wahnsinnig gut in dieser Abteilung. Natürlich betreibe ich das Geschäftsmodell dann in dieser Abteilung. Und mit diesem transformativen Space, den wir jetzt gerade tackeln, da wäre das dann anders, weil ein richtiges Standalone-Business-Model, da kann es ja dann auch gute Gründe geben, da eine Ausgründung zu denken oder so. Muss aber nicht. Genau, und das schauen wir uns jetzt gerade in diesem Jahr an und haben da auch ziemlich viel Kapazität draufgesetzt.
Also Standalone-Business-Modell heißt ja letzten Endes nichts anderes als ein Geschäftsmodell, was auch ohne das Kernbusiness existieren kann und alleine läuft. Natürlich nicht zu vergessen, dass die bestehenden Kundenbeziehungen, auch die bestehende Infrastruktur eine wichtige Rolle spielen kann. Nochmal zum Hintergrund. Da würde mich auch interessieren, versucht ihr jetzt auch dahingehend immer mehr zu explorieren und auch mit externen Partnern in diesem Bereich zusammenzuarbeiten, oder sagt ihr, trotzdem stehen erstmal die Mitarbeitenden der HiMa als Kernressource zur Verfügung und sollen es auch bleiben. Wie ist da euer Weg, um genau dahin zu kommen?
Ganz kurze Antwort. Die Erarbeitung dieses Spaces oder dieses Problem Spaces, weil wir gerade sehr stark in diesem Problem Space unserer Kunden arbeiten, diese Erarbeitung machen wir selber im Team und die Bewertung und Priorisierung, die machen wir dann mit Kollegen.
Und trotzdem werden wir vermutlich viel mehr mit externen Partnern machen, weil es ist ein bisschen zweiseitige Sache. Ne? Einerseits wollen wir die Kernorganisation auch entlasten damit, weil wir sind mit diesen HiMa-nahen Sachen natürlich an der Kernorganisation dran und brauchen Ressourcen daraus. und die Kapazitäten sind begrenzt, haben wir ja vorhin gehabt, ne? Also das geht nicht beliebig. Und auf der anderen Seite freuen wir uns ja auch, wenn wir sagen, wir können das durch externe Partner anreichern und die können ihr Shareland dazu beitragen, zu sagen, wir können euch unterstützen mit Dingen, die die Kanalisation nicht unbedingt hat oder vielleicht auch nicht zu wenig hat, dass man sagt, wir können damit eben mit externen Ressourcen das ausgleichen und können da auch ein bisschen Druck und Entlastung von der Kernorganisation erwirken.
Cool. Wir müssen leider schon so langsam Richtung Ende kommen und ich glaube, ihr habt schon einen unglaublich fantastischen Überblick darüber gegeben, was ihr so alles geschafft habt. Zum Ende stelle ich eigentlich in der Regel immer dieselben Fragen und auch um die kommt ihr auch nicht herum. Mich würde interessieren, was einerseits andere Unternehmen von euch lernen können und wo ihr vielleicht auch noch was von anderen Unternehmen lernen könnt.
Ich lege einfach vor und der Knut ergänzt dann. Was wir wirklich gut können oder gut gemacht haben, ist, wir haben aus meiner Sicht eine wahnsinnig gute Balance geschaffen aus Entfernung und Nähe zum Mutterschiff. Wir sitzen nicht im Mutterschiff, ich mache es an einem physischen Beispiel fest. Wir sind nicht im Mutterschiff physisch, ne? Wir sind aber auch nicht in Berlin. Das heißt, wir können total leicht auch mal Leute, die interessiert sind, einfach einladen zu uns für einen 90-Minuten-Workshop. Und dieses physische Bild kann man eigentlich im Kopf behalten und auf alles kopieren, was die anderen Tätigkeiten auch angeht. So verlieren wir nicht die Bodenhaftung, schaffen es aber trotzdem, uns mit den Themen weit genug vom Kerngeschäft wegzubewegen. Dann, das war der erste Punkt. Der zweite, was wir auch wirklich sehr gut hingekriegt haben, das ist aber gar nicht, sind überhaupt nicht unsere Lorbeeren, sondern vielmehr die von unserer Geschäftsführung. Wir sind wahnsinnig nah an der Firmenstrategie dran und bauen auch selber an der Firmenstrategie mit einen Teil. Das heißt, nichts, was in dem Lab jemals passieren wird, ist entgegen der Firmenstrategie. Ganz im Gegenteil. Sehr viele Dinge, die wir hier vorqualifizieren und tun, liefern ganz konkret Puzzlestücke, um Lösungsanbieter zu werden, was so übergreifendes Ziel in der Transformation unserer Firma ist. Und es passt einfach wahnsinnig gut, was natürlich auch die Akzeptanz von uns steigert und einfach auch sozusagen die Effektivität. Also das passt wirklich total gut. Genau, das sind so die zwei Punkte, die mir immer in den Sinn kommen. Und über die Phasen haben wir ja ausführlich gesprochen. Wir alle haben immer, also man hat sonst auch, wenn man viel über Labs liest, dann liest man im Prinzip immer einen Zielzustand vom Lab und sagt, da will ich hin. Aber den Weg, wie man da hinkommt, den haben wir ziemlich strukturiert und analytisch aufgeschrieben, haben ihn so durchgezogen und es hat richtig gut gepasst. Und wenn sich da mal jemand für interessiert, sowas teilen wir bedenkenlos und stehen da auch total gerne für Rückfragen bereit. Genau. Knut, hast du da noch was?
Ich kann den anderen Teil der Frage übernehmen. Was wollen wir von anderen oder können wir von anderen lernen? Ich glaube, es wäre total vermessen zu sagen, man kann nur von uns lernen, weil es bei uns gut läuft. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, das ist Teil unseres Konzepts, von unserer Offenheit und Neugierde, was auf der Welt draußen noch so passiert. Und ich bin überzeugt davon, wir können ganz viel noch lernen, auch von anderen. Wir tun das natürlich am allerliebsten in Form einer Zusammenarbeit, einem Brainstorming, einem Ideengenerierungsprozess oder irgendwas, was für beide Seiten mehrwertstiftend ist. Und insofern freuen wir uns immer, wenn uns andere Industriezweige, wenn uns andere Firmen auch in unserem Kontext auf uns zukommen und sagen, habt ihr Lust mal drüber nachzudenken, wo gibt es hier Überschneidungen, wo können wir hier vielleicht zusammen irgendwas angehen? Und bei all den Dingen, wo wir das schon getan haben, muss man sagen, wir haben immer jede Menge gelernt, weil es ist halt nie überall gleich. Und gerade in unserem Bereich, glaube ich, gibt es unendlich viele Dinge, die man neu lernen kann, wo man was Neues ausprobieren kann. Und letztendlich steht ja bei uns unterm Himalaya auch immer Exploration Rocks. Das heißt, wir wollen Dinge ausprobieren, wir wollen irgendwas Neues mal testen. Und wo kann man das besser tun als mit anderen? Und deshalb würde ich mir persönlich immer wünschen, viel mehr Sichtbarkeit noch zu kriegen, Leute auf uns zukommen zu lassen, die sagen, auch den Mut haben, hier Himalaya, lasst uns mal drüber nachdenken. Das kann ein einfacher Call sein, das kann ein kleiner Workshop sein und ein erstes Kennenlernen identifiziert es meistens schon. Und wenn es ein einfacher Austausch war, ist es auch gut für uns, weil ich glaube, wirklich lernen können wir immer alle voneinander.
Wenn man sich jetzt mit euch austauschen wollen würde oder vielleicht Leute Lust haben darauf, genau das zu erfahren, wie ihr die Reise begangen seid, wie kann man euch beide erreichen?
Ich glaube, klassisch über LinkedIn sind wir beide persönlich immer gut erreichbar. Wer kann an info@himalayarocks immer schreiben. Also wir haben eine offizielle E-Mail-Adresse, die bei uns einen guten Eingang findet. Oder wir sind auch per E-Mail erreichbar. Also, oder man darf uns auch persönlich ansprechen, wenn man uns so sieht.
Also einfach vorbeifahren und euch beide suchen. 20 Kilometer weit weg von der Hauptniederlassung von HIMA. Vielleicht schon mal als kleinen Tipp für alle Suchenden.
Das ist der explorative Teil, genau. Ansonsten, wir haben also auch eine Webseite www.himalaya-rocks, auf die ist jetzt gerade wieder ein bisschen umgestaltet werden und wird ein bisschen einen Refresh kriegen. Aber auch da ist Adresse drauf, Kontaktformular und alles. Also auch darüber sind wir gut erreichbar.
Super, dann möchte ich mich abschließend ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr dabei wart und auch so offen und ehrlich über ja, euren Weg berichtet habt, was gut lief und was auch nicht so gut lief. Hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und es böte mit Sicherheit auch noch Potenzial für eine zweite Folge. Vielleicht lässt sich das ja in Zukunft realisieren. Danke, dass ihr dabei wart.
Sehr gerne.
Sehr gerne, Janik.
Danke dir.
Top, und für alle anderen heißt es dann bis zur nächsten Folge.